Rock'n'Roll Podcast mit Fleming, Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge 71 und wir beschäftigen uns heute mal mit Rockstätten, also quasi mit so ganz bekannten Orten, wo großartige Konzerte, großartige Festivals stattgefunden haben und auch immer noch stattfinden, wollen ein paar davon beleuchten, zum Beispiel Donington, zum Beispiel das CBGBs, das kennen viele schon gar nicht mehr. Oder auch der legendäre Whiskey A Go Go Club in Los Angeles. Auch dazu werde ich heute ein bisschen was sagen. Und Jan, du hast mit Sicherheit auch was mitgebracht.
Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich werde bald in L.A. sein.
Whiskey A Go Go Club, geh hin.
Gibt's den noch?
Ja.
Ja?
Ja, ja, mit dem Rainbow Room. Nebenan.
Ist der Rainbow Room, wo.
Viper
wo,
Room ist auch noch da.
Ist der Rainbow Room das Rainbow, wo Lemmy immer saß?
Ja.
Oder ist das was Ex?
Mm-mm.
Da gibt es bestimmt richtig überteuerte Drinks.
Oder? Ja, mit Sicherheit. Da gibt es aber bestimmt auch einen Johnny Cola.
Ich weiß, zum Thema überteuerte Drinks, das fällt mir nur gerade ein. Ich habe es schon mehrfach erzählt, als ich in Florida in Universal Studios war, da gibt es so eine Simpsons-Welt. Und ich heiße hier einen Fleming. Und es gibt ja bei den Simpsons den Flaming Moe's. Und da gab es in dieser Moe's-Taverne total schlecht einfach Wasser, gefärbt, mit so, wie heißt das, womit Bond seine Gegner einfriert und die Hand dann wegdingst.
Was?
Naja, dieses Eiszeug, wo du praktisch die Leute, wo du auch so eine Rose, weißt du, dieses Dampfende.
Ach so, ja, okay, keine Ahnung, wie das heißt.
Genau, das ist da so raus, das konntest du trinken, hat aber $12 gekostet.
Und es war einfach nur gefärbtes Wasser mit Eis.
Also wie Brausetablette hat es geschmeckt.
Das ist natürlich
so, und jetzt rate mal, wer für das Scheißbild mit einem Flaming Moe's in Moe's Taverne $12 gezahlt hat?
Herr Fleming.
Natürlich, deswegen, ich werde auch im Rainbow... Wenn es der schlechteste Jackie Cola.
Aber der muss sein.
Der muss sein, denke ich. Am Spielautomaten, wo Lemmy gesessen hat.
Genau.
Aber das wäre tatsächlich, ich hatte es jetzt für weiter hinten aufgeschrieben, das ist ja tatsächlich ein Punkt, wo ich immer sage, zum Thema legendäre Rockstätten. Ich war ja, wir haben ja letzte Folge über Russland gesprochen. Ich war ja kürzlich, vor 2 Jahren, in Moskau und St. Petersburg und bin dann tatsächlich, muss sagen, ich war mit meinen Eltern da, ne, wie man es dann so ein bisschen gesetzteren Alter macht und hatten tagsüber so eine Reiseführerin, die uns Kultur gezeigt hat. Und dann bin ich abends einfach mal in den Orten in bekannte Rockschuppen gegangen, die dann auch in dieser Ortschaft legendär sind. Und was ja daran, und deswegen zum Thema Rainbow, manchmal ein bisschen albern ist, was ist an manchen Clubs legendär, außer dass die und die Person da mal an der Bar gesessen
genau.
hat. Also ich bei mir um die Ecke gibt es einen super Laden, das Billys, gehe ich sehr gerne hin, gucke Fußball, gibt es ein schönes Schnitzel mit Pommes, mit einer richtig geilen
Sambal.
Sambal, genau, ein Sambal Hollandaise, also so wie es sein soll,
ja.
Für die Pauke. So, wenn ich jetzt ein Rockstar wäre, ne, dann würden die ganzen Vollhongs von rund um die Welt in dieses Billy pilgern, und irgendwie dieses Sambal-Schnitzel essen. Und
das tun sie jetzt, weil du hast es jetzt
genau,
hier erwähnt.
Wunder, was für ein Laden. Und deswegen denke ich manchmal so was zum Beispiel in Russland. Da war ich im BB King Blues Club in Moskau.
Lass mich raten, wer da war.
Lemmy.
Herr Lehrer, ich weiß. Ach so, ich dachte BB King.
Der das weiß ich gar nicht. Es war ein super Abend. Es hat irgendeine russische Band gespielt, aber wirklich so Studentenband, die dann irgendwie ihre 10 Kumpels und dazu die 5 Freundinnen und die 5 Geliebten dabei hatten, die sich alle in den Arm lagen. Ich saß da irgendwie 20 Jahre älter an der Bar, hab mein Bier getrunken. Lustige, regionale russische Mucke, sehr sympathischer Laden, aber wirklich nichts Besonderes, außer dass da Lemmy irgendwann mal nach einem Konzert hingegangen ist.
Aber es gibt eben auch solche Städten, und den hatte ich eigentlich auch für weiterhin aufgehoben, aber wo wir jetzt gerade schon vom Whiskey A Go Go Club gesprochen haben. Ich war auch schon in L.A. und habe mir den auch angeguckt. Der ist wirklich absolut nichts Besonderes. Gerade bei Tag nichts, ein richtiger abgefuckter Nightclub. Aber da haben wirklich eben damals alle gespielt. Klar, am Ende war es Lemmy, der da gesessen hat an seinem Spielautomat, Lemmy Quarter, und hat da seinen Jackie Cola durchgezogen und steht auch eine Statue von ihm davor. Aber damals haben dort, als der eröffnet wurde, als 4. Ableger übrigens dieser Pariser Nachtclubkette, diese Whiskey Go-Go's, gab es als erstes in Paris, man kennt aber nur den in L.A., 1964 von Alba Valentine, aufgemacht. Das war ein ehemaliger Cop aus Chicago. Und damals haben wirklich Jimi Hendrix, Cream, Steppenwolf, Fleetwood Mac, Pink Floyd, Beach Boys, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Van Halen, Guns N' Roses hatten ihr erstes Konzert im Whiskey Go Go Club. Da wussten die noch überhaupt nicht, wie Musikspielen überhaupt geht. Slash hat sich komplett verdaddelt. Das war ganz der Anfang. Das haben alle dort gemacht. Also wirklich richtig krass. Und die hatten am Anfang ihre Hausband, nämlich die Doors.
Okay.
Die sind da groß geworden und haben dort gespielt und haben dort eben auch wirklich ihre ganzen neuen Songs rausgebracht und sind dann auch rausgeflogen, weil Jim Morrison The End gespielt hat und die ganze Zeit auf der Bühne quasi sich einen aus der Palme gewedelt hat und die Mamas beleidigt hat und so, die Leute beschimpft hat, seinen Pimmel rausgeholt hat und dann haben sie ihn gefeuert. Aber das Wichtige am Whiskey Go Go Club ist eben nicht nur gewesen, dass da so ganz viele Musiker waren, sondern da ist damals wirklich auch in diesen 60er, 70er Jahren so richtig viel passiert. Zum Beispiel Marilyn Monroe hat sich in der dunklen Ecke mit dem verheirateten Vater des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy getroffen.
Warte, ganz kurz. Also Marilyn Monroe, okay. Verheirateter Vater von
John F. Kennedy.
John F. Kennedy mit dem Vater von
ihm. Mit dem Vater von ihm hat sie sich da getroffen.
Wo sie später Happy Birthday, Mr.
Ja,
President.
Genau.
Da hat sie sich in der Ecke getroffen.
Mit dem Vater von ihm, ja. So, Frank Zappa hat die Sekretärin des Whiskey Go Go, Gail Sloatman, geheiratet. Metallica haben dort ihren genialen Bassisten Clive Burton engagiert nach einer Show. Und da hat der Barkeeper und Sohn des späteren Miteigentümers Mario Malieri, Michael, Janis Joplin ihren letzten Southern Comfort eingeschenkt, bevor die gestorben ist. Und er dachte die ganze Zeit, das wäre er gewesen, weil die Presse am Anfang geschrieben hat, Alkoholvergiftung. Er hat gesagt, no, ich bin's gewesen. Also da ist wirklich damals das Leben in L.A. hat in diesem Whiskey-A-Go-Go-Club stattgefunden.
Was ich mich frage, und vielleicht kannst du als Experte mir da weiterhelfen.
Ich bin ja gespannt.
Die Musikszene in den USA war ja früher anders strukturiert, als sie heute ist. Yeah. Das heißt, es ist ja wirklich so gewesen, dass viele Bands häufig Konzerte sozusagen in ihrem Großraum gespielt haben und dass sie gar nicht unbedingt, also ich habe mal so eine Doku über die Ramones gesehen, dass sie am Anfang, glaube ich, in New York relativ viel gespielt haben und irgendwann sind sie dann auch mal so nach dem Motto, okay, wir gucken mal, ob das woanders auch funktioniert.
Genau.
Aber das ist doch auch sozusagen Teil des Mythos dieses Clubs, Whiskey A Go Go, dass halt in L.A. einfach viele, also wer eine aufstrebende Band ist und gesagt hat, ich will was erreichen, der ist einfach nach L.A. gegangen und hat dann irgendwann auch, weil so viele Clubs gibt es da ja auch nicht und wenn du rotierst und natürlich nicht 20 Abende am Stück im selben Club spielst, hat natürlich irgendwann auch mal eine L.A.-Band im Whiskey A Go Go's gespielt, aber nicht, weil dieser Club so krass ist, sondern weil die Musikszene da so sich knubbelt, oder?
Ich denke, also das ist doch eine Mischung aus beidem. Weil ich glaube, es war schon so, dass das der Club war, wo du dann wirklich hin musstest, wenn du mehr sein wolltest als eine Band, die vielleicht im Großraum L.A. bekannt ist. Du musstest im Whiskey Go Go Club gespielt haben, wenn du genau das wolltest. Wenn du gesagt hast, alles klar, ich muss hier aus dieser Area auch nochmal rauskommen, um eine wirklich erfolgreiche Band zu sein. Und wenn du aus L.A. kamst, dann muss das auf deinem Paper draufstehen, dass du gesagt hast, ich habe im Whiskey Go Go Club gespielt. Ah, alles klar, dann kannst du jetzt den nächsten Schritt machen.
Wenn man jetzt richtig nerdig wäre und da rankommen würde, könnte man ja mal die Quoten errechnen von bekannten Bands. Also ob dieses Verhältnis in diesen Clubs höher ist als in allen anderen Clubs weltweit.
Ja, sind wir aber nicht.
Genau, wenn jemand dazu
von unserer
Lust hat,
Community.
Genau, unser zahlreich stetig wachsenden, wie sagt man bei Corona, wie heißt es nochmal, das Wachstum?
Ich will's nicht wissen.
Wenn es sich immer verdoppelt, zwei Tage später.
Bei sowas bin ich schlecht. Statistiken, das gehört doch wieder zur Mathe, da bin ich doch raus.
Ja.
Schenk mal lieber was ein.
Ich schenk was ein, genau, das haben wir ganz vergessen. Hast du auch einen Club aus Armenien auf dem Zettel?
Nein, habe ich nicht.
Dafür habe ich hier so einen armenischen Schnaps.
Armenischen Schnaps, bist du wahnsinnig?
Ararat, den hat uns Helmut.
Du lieber Himmel.
Lang verflossener Helmut hat ihn uns geschickt.
War das der, der dir am Anfang die Liebeserklärung gemacht hat?
Oh. Und deswegen weiß ich nicht, ob er gut ist oder schlecht.
Schon fast leer, die Flasche. Hat er sie halb leer geschickt?
Ja.
Ist gut.
Aber
er riecht furchtbar.
Sollen wir tauschen? Ich habe auch dir so eine große. Komm, mal rüber.
Nö.
Nee?
Nee, ist schon okay.
Der riecht furchtbar. Er meinte, das ist so ein Anis-Likör.
Das riecht aber gar nicht nach Anis, mal ganz ehrlich. Nee, das riecht gar nicht nach Anis. Ich probiere mal.
In die Rumrichtung, oder?
Ja. Wobei geht. Aber mit Anis nichts zu tun, aber der hat auf jeden Fall... Der ist ordentlich aufgepumpt.
Alter Schwede.
Ja, guten Tag.
Ja.
So, und jetzt hatte ich ja gehofft, weil das Ding beim Podcast von uns beiden ist ja, wir sprechen uns im Vorfeld wirklich kaum ab. Und wir skripten schon erst recht nicht. Ich hatte ja gehofft, dass du, wenn ich sage Whisky a go go, dass du vielleicht mal so eine Nachfrage stellst.
Woher kommt eigentlich der Name?
Ja, so ähnlich.
Wieso eigentlich Whisky?
Nein.
Wieso in L.A.?
Nein.
Wer bist du?
Mann! Kommen eigentlich die weltberühmten Go-Go-Girls aus diesem Club?
Kommen eigentlich die weltberühmten Go-Go-Girls? Frage ich mich jetzt gerade, wo du sagst. Aus dem Whisky a Go-Go.
Jan, ich bin froh, dass du fragst. Denn ja. Witzig wäre gewesen, ich hätte gesagt nein. Aber ja,
aber gut, es dass ist, du fragst.
Es ist tatsächlich so. Und das ist eine wirklich lustige Geschichte, deshalb muss ich sie auf jeden Fall erzählen. Denn Elmer Valentine wollte 1964 seinem Publikum eigentlich etwas präsentieren, was es damals kaum gab, nämlich einen weiblichen DJ. So, und dieser DJ hat abgesagt. Und hat er gesagt, pass auf, dann schicke ich mein Cigarette Girl, was damals so, ne, das ist so ein Mädchen, was cool lässig geraucht hat, durch den Club gelaufen ist und alle heiß gemacht hat. Patty Brockhurst hieß die. Hat gesagt, pass auf, dann Patty, da musst du auflegen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Club nicht besonders groß ist. Das wirst du sehen, wenn du da bist in L.A. Du brauchst ja ein bisschen Platz für die Tanzfläche. Und dann hat er einen gläsernen Kasten mit DJ-Pult über die Tanzfläche gehängt. Und da hat dann Patty sich so richtig sexy zum Rhythmus der Musik, wie das so ein weiblicher DJ tun sollte, bewegt. Und das kam beim Publikum so gut an, dass er mehrere von diesen Käfigen über der Tanzfläche hat installieren lassen und junge Frauen dafür bezahlt hat, dort animierend zur Musik zu tanzen. Und deshalb heißen diese Mädels tatsächlich bis heute nach diesem Club Go Go Girls.
Wahnsinn.
Ist das nicht toll?
Hatte ich mich schon
immer gefragt. Ja. Schön, dass du nachgefragt hast. Wirklich, vielen Dank. Bin ich sehr glücklich. Du Arsch. Nichts kannst du, ehrlich. Da habe ich mich einmal auf dich verlassen.
Ich habe ja letzte Folge mit dir so ein Mini-Quiz gemacht. Jetzt wird das Quiz noch miniger. Wie ist denn bei dir Konzerte technisch? Ich würde gerne mal kurz um so ein bisschen, ne, wir haben ja beide im studiert, ne?
Ja, auch ganz, zusammen sogar.
Genau, ganz prätentiös würde ich jetzt gerne mal mit dir diskutieren. Auf der Meta-Ebene.
Oh, qua Ausbildung.
Was magst du denn lieber? Den Club oder das Stadion? Also grundsätzlich bei Konzerten.
Das finde ich wirklich sehr, sehr schwierig.
Deswegen ist es spannend.
Ja. Also eigentlich, wenn die Band wirklich geil ist, mag ich den Club lieber.
Okay.
Weil Stadion ist immer fett, aber es ist jetzt nicht so, du kommst selten, sage ich jetzt mal, persönlich in so eine richtig geile Stimmung. Wenn es so ein bisschen enger ist, die Mucke geil, du hast möglicherweise auch einen Drink an der Hand, regelmäßig und musst nicht immer ewig laufen, bis du dir ein schlechtes Bier gezapft kriegst. Sondern du kannst da schön sitzen, gemeinsam mit ein paar Leuten und wirst ja oft, auch wenn du in einen Club gehst zu so einem Konzert, ist das ja meistens auch so eine Sache, wo du gar nicht weißt, ist die Band jetzt gut oder nicht. Wenn du ins Stadion gehst zu U2 oder Bruce Springsteen oder AC/DC, dann weißt du, was du bekommst. Und im Club weißt du es oft nicht. Und du wirst oft positiv überrascht, finde ich. Und dann hattest du ein Potenzial, dass dieser Abend plötzlich legendär wird und richtig geil. Und du auch eine neue Band für dich entdeckt hast. Deshalb würde ich eigentlich sagen, eher Club.
Ich muss sagen, ich habe auch drüber nachgedacht und ich kann's nicht sagen. Ich habe sowohl... Also,
ach, die Möglichkeit gibt's?
Nein, es hängt von... Also es ist tatsächlich so krass mit der Band connected, dass ich schon Bands gesehen habe, die ich in kleinen Locations völlig abfeiere, die ich aber auf großen Bühnen richtig scheiße finde. Zum Beispiel Queens of the Stone Age ist so eine Band,
okay,
die ich in einer ich komme mal durcheinander, heißt es Große oder Kleine Freiheit? Weil große. In Osnabrück gibt's dann die Kleine Freiheit und in Hamburg gibt's die Große Freiheit. Weltklasse. Also eine geile Band im Club.
Ja, da spielt ja aber auch dann wirklich die Chemie,
genau,
ja,
so.
Die Chemie eine Rolle.
Und bei Rock am Ring, katastrophal, sagen sie auch selber, haben sie sich selber auf die Rippen tätowiert, das Datum von diesem Konzert, weil sie sagen, das war ihr schlimmstes Konzert aller
geil.
Zeiten und die Rippe tut so weh beim Tattoo.
Das haben sie verdient.
Genau, haben sie gesagt. Es lag natürlich daran, dass sie, also Josh Homme hatte damals eine Knieverletzung.
Ja,
und hatte so
das
starke
hindert einen sehr deutlich am Singen.
Die Medikamente waren, die er wegen der Knieverletzung natürlich nehmen muss. Nein, aber auch die Atmosphäre ist einfach was völlig anderes, wenn du auf so einem offenen Feld vor 60.000 stehst oder wie du sagst, in so einem intimen Club, wo du irgendwie, da ist so ein Gefiddel, dann manchmal irgendwie so ein 8-Minuten-Solo, was du wirklich aus dem Ärmel schüttelst, total geil.
Ja.
Und auf der anderen Seite wieder, ne, um mal wieder eine selten genannte Band, AC/DC, Thunderstruck, wird gefühlt mit jedem Menschen, der mitgrölt, einfach geiler. Also deswegen ist ein Stadion-Song. Ich glaube auch, gut, in Hannover gibt es einen Club, das Bad, da hat Rammstein mal gespielt. Das würde ich einfach aus Kultgründen mal sehen. Aber ich glaube auch, Rammstein ist eine Band, da brauchst du
dieses
Pompöse. Ne? Du brauchst das Große, du brauchst die Bühne, du brauchst auch die Bühnenshow dazu. Gut, früher haben sie sich dann irgendwas auf dem Rücken zertrümmert, da die irgendwie die Lichtsäulen oder was weiß ich. Aber ich glaube, es gibt, also ich deswegen für mich ist die Antwort, wenn die es hängt von der Band ab. Und es gibt Bands, egal wie gut die sind und egal wie groß die von ihrem Erfolg sind, die Mucke passt nicht auf eine große Bühne. Und das ist zum Beispiel Backyard Babies, Zelt in Schesel auf dem Festival Hurricane, Weltklasse. Ich dachte, was ist das für eine geile Band? Paar Monate oder ein Jahr später Vorband von AC/DC auf einer großen Bühne. Denkst du, was ist das? Also null Bühnenpräsenz, nichts. Also deswegen, es ist halt wirklich ein krasser Unterschied, ne?
Es hängt wirklich sehr davon ab. So, dann haben wir jetzt über einen Club gesprochen, dann können wir ja jetzt über eine etwas größere Stätte sprechen, nämlich über Donington. Rock at Donington, das war ja wirklich Anfang der 80er und auch Ende der 80er, Anfang der 90er immer noch eine Wahnsinnsveranstaltung. Da haben sie ja alle gespielt. Metallica, Saxon, Van Halen, AC/DC natürlich mehrfach. Und dieses Donington, kennst du das? Weißt du, was das ist eigentlich?
Das ist ein Flugfeld, ne?
Nee, das ist ein Motorrad, Motorsport-Rennstrecke im Donington Park. Und da hat nur ein einziges Formel-1-Rennen mal stattgefunden. 1993, der große Preis von Europa. Und gilt bis heute als legendäres Regenrennen und beste Leistung von Ayrton Senna.
Okay.
Der hat damals ein Riesenrennen da gefahren und das ist, hat seit 1973 gibt es dort ein Museum der weltweit größten Sammlung von Grand Prix-Rennwagen. So, also das ist so eine, das ist so ein Gesamtkunstwerk, dieses Donington, diese Stätte, weil du da wirklich viel machen kannst. Und auch drumherum, also das wäre für jemanden wie dich, wäre das auf jeden Fall auch mal eine Reise wert, weil du kannst dir da wirklich diese Städte angucken, die legendäre Bands, die da gespielt haben und auch immer noch spielen. Das Download-Festival findet da ja bis heute statt zum Beispiel. Und du kannst in der Umgebung richtig viel entdecken, zum Beispiel 30 Meilen entfernt. Also das Ganze liegt in der Grafschaft Leicestershire und da ist 30 Meilen weg das Schloss Belvoir. Und das ist eins der bekanntesten Filmschlösser überhaupt. Zum Beispiel ist das als Papstresident Castel Gandolfo im Da Vinci Code mit drin. Und bei The Crown ist es auch mit drin, Hauptschauplatz. Es ist auch das Schloss Dorincourt aus Der kleine Lord. Ja, das ist ja ein riesen Wahnsinnsfilm an Weihnachten. Ich weiß, du bist da raus. Aber alle, die Der kleine Lord geguckt haben, das Schloss Dorincourt ist ebenfalls eben in echt dieses Schloss Belvoir und ganz geil, da kann man halt nicht nur dieses Schloss angucken, sondern man kann 100 Tage im Jahr dort Fasane und Rebhühner schießen und die werden dir von aktuell so original kostümierten Lakaien vor die Flinten getrieben.
Okay.
Also es ist wirklich so ein, du kannst, wenn du dir dieses Donington anguckst, in allen möglichen Varianten dir diese Umgebung angucken. Entweder machst du das oder du fährst wirklich 30 Meilen andere Seite, ist Birmingham, ist Englands zweitgrößte Stadt nach London und ja ein absolutes Rockmecker. Zum Beispiel, ne? Da sind ja irgendwie Schmelztiegel der Gesellschaft, die meisten Rastafaris außerhalb von Jamaika leben in Birmingham. Der drittgrößte St. Patrick's Day der Welt findet da statt, nach Dublin und New York. Und eben, da haben Rockbands wie Black Sabbath sind da gegründet, Duran Duran, das Electric Light Orchestra ist da gegründet, Moody Blues, Spencer Davis Group oder Judas Priest. Priest,
stimmt.
Gegründet Birmingham. In Birmingham. Ozzy Osbourne, Jeff Lynne, Steve Winwood, Phil Lynott von Thin Lizzy, alle da geboren. Also das ist so ein, dieses Donington kann man sich wirklich gut mal antun.
Hast du einen Lieblingsclub oder wo du sagst, da warst du das beste Konzert oder wo du sagst, da warst du mal vor Ort und warst wirklich beeindruckt von der Stimmung oder?
Ich habe wenig wirklich leider von diesen Dingen, die ich gerade selbst beschrieben habe, erlebt, wo ich gesagt habe, da ist der Funke so krass übergesprungen. Ich habe mal ein ganz gutes Konzert, da waren wir aber auch beide, glaube ich, als wir Kiss and Dynamite gesehen haben live, ja. In so einem kleinen 800 Peoples Club, das war wirklich ein richtig gutes Konzert, waren wir auch beide, glaube ich, überrascht, wie gut die waren.
Auch eine Band, die, glaube ich, auf einer großen Bühne nicht funktioniert, aber in so einem Laden.
Die aber ihre gesamte Tournee danach umbuchen mussten, weil sie nur kleine Räume gebucht haben und der Anreiz so groß war, dass sie von diesen 800 People's Club überall in die 5000er gebucht haben, weil alle Kiss and Dynamite sehen wollten. Also das ist auch eine Band, die wir empfehlen können. Das war ein cooles Konzert. Muss ich aber auch sagen, das Besondere daran da war, dass ich ja meinen Sohn dabei hatte. Es war sein allererstes Konzert. War mir ja wichtig, dass er das allererste Rockkonzert ist und er nicht mit seiner Mutter zu Helene Fischer geht.
Gut, deshalb, wobei der Sänger von Kiss and Dynamite aus wie könnte Fischer. Auch Helene Fischer in Spandexhosen sein.
True Story.
True Story.
Man weiß auch nicht, welcher den höheren Ton trifft. Er oder sie.
Ja, Vor allem, die Jungs sind auch richtig lange schon, fällt mir auf, ne? Die sind, glaube ich, seit wenn sie 14 oder 15 sind im Business, weil gefühlt sind die immer noch Anfang 30 und sind schon seit 20 Jahren unterwegs oder so.
Aber ne? Sie haben jetzt eben erst ihren Durchbruch. Das gibt's ja ganz oft. Die Broilers gibt's auch schon seit Anfang der 90er Jahre und haben auch erst 20 Jahre später überhaupt ihren Durchbruch geschafft.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, jetzt unabhängig nochmal von den einzelnen Gruppen, was ich immer schlecht finde, sind diese Turnhallen. Also diese Turnhallenatmosphäre, so Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg oder so.
Da war ich auch
oder
schon.
Stadionsporthalle in Hannover.
Ja.
Da kannst du natürlich ein gutes Konzert haben, aber das ist halt wirklich so eine Handballarena oder Basketball-Multi, also so eine, vor allem aber auch nicht die modernen, sondern so 70er Jahre,
ja.
Allzweck-Arena.
Da habe ich die Broilers mal gesehen. Das war ganz cool.
Genau, aber das ist dann cool, weil die Band cool ist,
ja.
Aber das ist nicht, dass irgendwie der Laden sozusagen noch auf die Atmosphäre einzahlt. Was mir noch aufgefallen ist, ich war ja, es klingt jetzt auch total prätentiös, aber auch einige Male im Ausland auf Konzerten. Kanada Guns N' Roses habe ich gesehen und ich habe es, glaube ich, in einem Podcast auch schon mal gesagt, was da total spannend war, weil es beim Sport da genauso ist, die Fans da in dieser großen Arena sind nur abgegangen, wenn Pyros kommen. Oder wenn Axel sagt, make some noise.
So. Ach krass.
Und beim Eishockey war es
genau. Jetzt ist Kanada aber ja groß. Wo warst du denn genau?
In Toronto.
Okay.
Und beim Eishockey war es spannenderweise genauso, als ich da war. Also wenn auf der Leinwand kommt, make some noise, dann drehen die Leute durch. Tor oder Schlägerei. Ansonsten so in Europa beim Eishockey oder gerade in Deutschland, Fangesänge und auch sonst und Powerplay, die Leute stehen auf. Die Amis kommen, also deswegen weißt du dann auch wieder, warum Rammstein da so funktionieren.
Ja, weil da ist ständig Pyro.
Genau, da brennen die Leute die ganze Zeit und es wird ständig auch zum Mitsingen, oder jeder kann mitsingen in jeder Szene so. Ne?
Und deshalb sind auch Kiss so groß in den USA, weil die haben ja auch überall immer Feuer am Start.
Ja, also dieses Show-Element zieht, glaube ich, einfach in den USA viel krasser, wohingegen du in Europa zumindest früher zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit wirklich ein Publikum hattest, was sich unter Umständen wirklich mal ein Konzert auch 3, 4, 5 Songs anhört und mal guckt, finde ich das eigentlich geil, auch wenn nichts brennt. Ne? So. Also deswegen, was auch immer noch sehr lustig ist, sind meine, finde ich immer wieder nett zu erzählen oder nett diese ganzen Anekdoten, Festival-Settings, weil dann ja häufig Bands, die auf ihrer Solo-Tour groß auffahren können, auf einmal bei Tageslicht spielen müssen.
Ja.
Und da gibt's dann immer die Stories, Marilyn Manson, mittags mit den ganzen Nebel. Das sieht halt aus wie irgendwelche Leichen beim Barbecue. Ne? Also das funktioniert halt gar nicht. So.
Nee.
Oder Tool habe ich auch mal nachmittags bei heller Licht im Licht gesehen. Ist dann auch, also es war nicht scheiße, aber mit der Show wird's halt einfach krasser mit Lightshow, die auf die Songs.
Ist scheiße, wenn's hell ist, klar.
Genau, so. Und das ist dann manchmal aber ganz lustig, weil das manchmal so, ne, wie heißt diese Fabel, der Kaiser ist nackt oder des Kaisers Kleider, wo man auf einmal merkt, wie viel bei manchen Bands die Show eigentlich eine Rolle spielt. Und wenn diese Show nicht da ist, wo du denkst, ach okay, das ist eigentlich die Musik. So. Nur die Musik funktioniert gar nicht so geil, ne?
Des Kaisers neue Kleider heißt das, glaube ich. Ist das
genau das,
wo Rumpelstilzchen vorkommt? Ja, ne?
Weiß ich nicht. Ich meine das, wo er nackt ist und Leuten vormachen will, dass er angezogen ist und keiner darf sagen, dass er nackt ist.
Genau, das sind des Kaisers neue Kleider.
Ja. Wieder was gelernt.
Aber wir halten fest, wir merken selber, es liegt gar nicht unbedingt am Setting, sondern es liegt wirklich an der Band. Einige Bands funktionieren einfach nur in Clubs und nicht draußen und ich glaube, es funktioniert auch umgekehrt. Ich glaube, es gibt auch Stadionbands, die in Clubs einfach nicht, ja, der Funke nicht überspringen. Zum Beispiel würde ich mir nie in so einem kleinen Club U2 angucken.
Ich würde mir U2 auch in einem großen Club nicht angucken, aber erst recht nicht in einem kleinen, ja.
Ich habe extra eine Band gewählt, wo wir beide wissen, dass wir da nicht so drauf stehen. Deshalb war es sogar Absicht.
Ja, aber es stimmt. Also, weil das macht's da auch nicht besser, ne?
Nee, genau. Ich habe jetzt noch etwas, wo wir beide, und ich glaube, wir finden es beide auch schade, dass wir da gar nicht so ein Fable für haben, und das ist Punk. Punk ist eine Musikrichtung, die in diesem Podcast wirklich sehr kurz kommt.
Wir können mal eine Punk-Folge machen.
Ja, aber wir müssen dazu auch dann fairerweise am Anfang sagen, wir sind beide keine Spezialisten in Sachen Punk. Ich höre ganz gerne zwischendurch mal ein bisschen Bad Religion, wo man vielleicht sagen kann, die könnten in diese Richtung gehen, aber also Experte würde ich mich nicht nennen. Also nenne ich mich sowieso nicht, aber
das
Punk ist
ja
ist
hier
nicht,
eh alles gefährliches,
ja,
Halbwissen,
absolut.
Müssen wir uns ja nichts vormachen.
Aber Punk,
ne?
Aber ist wirklich, da sind wir jetzt auch nicht, also weiß ich nicht, nicht mit dem Herzen mit dabei.
Nee, das stimmt.
Aber es gibt die Geburtsstätte des Punk ist das CBGBs. Und alle stecken ja den Punk eigentlich immer nach England und Großbritannien. Aber die Geburtsstätte ist tatsächlich auf der Bowery in New York gewesen. In diesem Club, im CBGBs. So, und jetzt frage ich dich mal, wofür könnte denn wohl CBGBs stehen?
Das ärgert mich total, weil ich diese Punk-Doku im ZDF gesehen habe, wo sie genau das gesagt hat und ich weiß es nicht mehr.
Country, Bluesgrass, Blues and other music for uplifting gormandizers.
Okay.
What the fuck? Wer denkt sich denn sowas aus? So heißt dieser Club. Und da haben tatsächlich wirklich alle am Anfang gespielt. Die von dir vorhin schon angesprochenen Ramones zum Beispiel sind da groß geworden. Blondie, die Talking Heads, Patti Smith, aber auch eben Guns N' Roses haben da mal gespielt. Green Day hatten ihre ersten Auftritte auch im CBGBs.
Und jetzt muss man nur der Fairness halber sagen, das wurde in dieser Punk-Doku auch thematisiert, dass das, glaube ich, der amerikanische Blick auf Punk ist.
Genau.
Dass in dieser Punk-Doku haben sie auch gesagt, das ist der Geburtsort der Musikrichtung, diese politische Bewegung, wenn man das so nennen will. Vielleicht war es auch nur ein Jugendkult oder so. Der kam ja, glaube ich, eher aus England. Da gab es auch ganz viele Beschwerden über diese natürlich von Amerikanern gedrehte Doku. Die sei dann zu Amerika-lastig. Aber genau das haben sie da auch gesagt. Dieser Arad, ne, der ist nichts. Ne,
nee, das Gesicht schmeckt sehe. Wie ein Haufen.
Boah. Kannst dem Esel ins Ohr kippen, ne?
Das ist wirklich nicht so schön.
Oder da kommt's raus.
Was ich geil finde, ist, es gab zwei Regeln im CBGBs. Erstens, jeder musste sein Equipment selber mitbringen und es durften nur Eigenkompositionen gespielt werden, keine Cover.
Okay.
Und dafür gab's 80% der Einnahmen des Abends minus der eigenen Verpflegung. Und das ist schlau. Ohne Scheiß, oder? Das ist schlau. Wenn du genau weißt, du hast so eine Band wie Guns N' Roses, die spielen natürlich umsonst den Abend, weil die saufen natürlich alles weg. So, also richtig klug verhandelt eigentlich, aber das finde ich ist auch so ein bisschen dieses Punk-Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Dass du da diese Regeln machst, fand ich sehr, sehr geil. Und leider muss man sagen, hat auch da dann wirklich der Kapitalismus zugeschlagen. 2006 hat nämlich der Gebäudeeigner die Miete von 19.000 auf $65.000 erhöht. Und das war der Todesstoß für den Laden, die mussten schließen. Und es hat ein Männermodegeschäft diesen Laden übernommen, hat alles so gelassen, die komplette Inneneinrichtung, da stehen halt nur so ein paar Hänger mit Klamotten und es dürfen auch immer noch Musikfans in diesen Laden rein, weil der Eigner, der dem das gehört, John Varvatos, ist selber ein riesen Punk-Fan, hat deshalb eben diesen Club auch genommen und da sein Geschäft reingeballert und du darfst umsonst da rein, ohne was zu kaufen, um nur dieses CBGBs dir anzugucken.
Klingt gut, muss ich hin. Aber New York ist nicht auf der Liste.
Aktuell noch nicht.
Ich habe noch vielleicht einen Song, den ich gerne auf unsere Liste tun würde. Und dazu muss ich die Story erzählen, weil das einer der wenigen Clubs ist, der wirklich durch seine Bauweise so speziell ist. Und wir haben, glaube ich, schon mal den Club geschnitten. Das ist das Matrix in Bochum. Das ist ein ganz schmaler, also wirklich vielleicht so breit wie dieses Studio. Also 10 Meter, vielleicht 12 Meter breiter.
Stimmt, hast du erzählt
mal. Aber 100 Meter langer. Also so ein schlauchartiger Club. Und dadurch entsteht eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und ich habe da mal die sehr von mir geschätzten, momentan leider ein bisschen, ja, Corona-Leugner-Richtung abgerutschten, der Sänger, aber ansonsten musikalisch, wenn man da ist, Eagles of Death Metal gesehen. Und spiel mir einmal den Song an, den ich auf die Liste tun will, Speaking in Tongues. Und dann erzähle ich meine Rock-Outer-Body-Experience dazu. If I should touch you, you won't know what is happening, Lord. You'll speak in tongues and you will feel your heart racing, Lord. You'll start to dance like it's all you've got to live for, Lord. You'll speak in tongues, now let me demonstrate. Und jetzt kommt der Part, wo der eine zwei Gitarren und der eine steht rechts an diesem Schlauch auf der Box und der andere steht links und die spielen sich immer die Bälle. So gefühlt 10 Minuten zu. Die andere Seite und dieser Laden. Ne? Schweiß von der Decke getropft, hat getobt. Also wirklich einfach geil. Und das kam einfach durch diesen Schlauch, weil du natürlich dann vorne einfach Leute hast. Ne? Ist halt nicht in die Breite gezogen, wo man sagt, oh komm, kann ich hier noch nach vorne, sondern das sind halt dann vorne wirklich die Hardcore-Dudes, die die Band feiern. Und das war einfach richtig geil. Also deswegen, dieses Matrix in Bochum ist einfach, glaube ich, ein Club, den ich spannend finde, weil er durch die Bauweise irgendwie so eine sehr spezielle Atmosphäre bringt. Ne?
Sehr cool. Ich tue heute was vom Whiskey Go Go auf die Playlist, und zwar die Houseband, denn ich glaube, wir haben auch gar nichts von den Doors bei uns auf der Liste und die sind nun mal wirklich auch echte Ikonen in Sachen Rockmusik und ich finde von denen den Alabama-Song sehr, sehr geil.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.
Liebe den Song. Show me the way to the next whiskey bar.
Ganz,
Hammer.
Ganz schlimm. Also super Song, aber ich habe ganz schlimme Erinnerungen, weil man in der ersten WG, mein erster Mitbewohner oder einer der beiden, wenn er selber betrunken war, gerne diesen Song nachts nochmal, wenn man selber am nächsten Tag raus musste, nochmal aufgedreht hat, um nochmal zu unserer persönlichen Whisky, konnten wir uns damals noch nicht leisten, aber was auch immer
Schrank stand.
Im Kühlschrank stand, nochmal genascht hat. Guter Song, ja. Aber persönlich nicht nur positiv besetzt, obwohl man sagen muss, ich war gerade Samstag mit meinen Mitbewohnern von der WG, als wir 18 waren, ein Bierchen trinken, also so schlimm war es auch nicht, aber die Erinnerung, wenn ich diesen Song höre, muss ich immer an diese Nächte denken, wo du dann, Nico, bitte, kannst du, also geht's nicht, kannst du das nicht in deinem Zimmer?
Ich muss morgen in die Uni.
Ach so, ja, hatte ich jetzt gar nicht so in der Dreier-WG so. Nee, nachts um 4:30 hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass wenn ich die Anlage voll aufdrehe, dass vielleicht alle anderen in der WG, die 60 Quadratmeter hat, wach werden. Ach, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Siehst du, aber ich finde es schön, dass da der Alabama-Song lief. Da hatte Nico auf jeden Fall Ahnung von Mucke, das ist schon mal schön.
100 Pro. Machen wir noch eine Fuck vor eigentlich?
Ja, du hast gesagt, was ist scheiße an Clubs?
Was ist scheiße an Clubs, wenn das Bier alle ist?
Oh
und,
ja.
Da muss ich nochmal erzählen, auch darüber haben wir schon mal gesprochen, Schalke Arena Big Four, Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth, Megakonzert, auch eigentlich für so eine gute Mischung eigentlich, diese Schalke Arena zwischen Club und Stadion, weil du halt, wenn das Dach zu ist, wirklich von hinten von dieser okay. Schalke-Tribüne wirklich ein Chor im Ohr hattest, aber das Problem war, dass man 1:15 oder 1:30 für Bier anstehen musste. Und das hat dann, ist dann ja auch so ein Perpetuum mobile, weil die Leute, die das dann mitkriegen, wie mein Kumpel Thomas Röhrig, guter Mann, als er dran war, 32 Bier bestellt hat.
Ja, zu Recht.
Genau, weil du ja weißt, da geht ja keiner noch mehr hin. Also wenn der Erste da 1,5 Stunden steht, lustigerweise meinte er, dass die Mädels, die neben ihm standen, 1,5 Stunden eine Cola Light bestellt haben.
Ja, das ist natürlich anfängermäßig.
Und er kam dann aber mit irgendwie so 8 Herrenhandtaschen, A6 oder, ne, ich kann jetzt nicht mehr so gut rechnen, aber du weißt, was ich meine. Aber Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Wir haben dann da auch gepöbelt, ne, also haben uns da mit Securities, wie kann das sein? Und dann meinte der eine Security ernsthaft, ja, letzte Woche bei Herbert Grönemeyer haben aber auch zwei Bierwagen im Innenraum gereicht. Ja.
Na gut, danke fürs Gespräch.
Genau.
Alter Schwede. Tu das notice, die Musik hier so laut ist. So, letzter Rührig-Gag an dieser Stelle. Was an Clubs, scheiße, ich habe mich an kleineren Clubs orientiert, sind die Klos.
Oh ja.
Also, weil ganz ehrlich, man ist ja ein Kerl und man kann ganz viel ertragen und man hat auch schon wirklich viel gesehen, aber das ist ganz schlimm. Und ich frage mich immer, wie machen die Frauen das? Wie machen die Frauen das? Die müssen immer im Schweben das machen oder was? Da ist man ja wirklich als Kerl gesegnet, dass man da eine externe Entwässerungsanlage hat. Aber wirklich, das ist unzumutbar.
Da muss ich kurz erzählen, auch ein eifriger Hörer von unserem Podcast, ein guter Freund, Henk, der die Eigenschaft hat, und die hat er bis heute, und ich kenne den auch schon irgendwie fast, ich bin halt 43 und ich kenne den halt 35 Jahre so ungefähr, und mit dem wir auch viele biergeschwängerte Abende hatten, der pennt immer ein. Also der ist schon auf dem Fahrrad, beim Fahrradfahren eingepennt und in so eine Baustelle reingefahren. Schön. Aber der pennt auch gerne in wirklich den siffigsten Klos in so Clubs ein, früher. Also, ne?
Ja.
Wir wollen jetzt hier auch keine falschen Storys, aber ich habe gerade, wo du diese siffigen Klos, wenn du dann früher in Hannover, gibt es einen Laden, wo auch gute Bands gespielt haben, die Glocksee, National Pussy zum Beispiel.
Schlimmste Klos.
Genau. Und da, ne, so, ey, wo ist eigentlich Henk? Wir gucken auf dem Klo, guckst du oben rüber und dann sitzt auf dem Lokus und pennt, ne?
Und, ist mir auch schon mal passiert. Allerdings nicht in einem Club, sondern bei einer privaten Party bin ich auch mal im Lokus eingepennt.
Da muss ich die lustigste Toilettengeschichte von Privatpartys aller Zeiten erzählen, finde ich. Kurzer Einschub, wilde Studentenzeit. Leider war nicht ich das. Große WG-Party, nur eine Toilette, aber eine Toilette, wo eine Badewanne war. Und irgendwann ist so ein Pärchen, was schon längere Zeit im Infight war, irgendwie in diese Toilette verschwunden. Und diese Schlange vor der Toilette wurde länger und länger. Und irgendwann hat wer geklopft und dann kam von innen nur, aber mit so einer völligen Selbstverständlichkeit, wir baden.
Ah!
Wo du denkst so, wie dreist muss man denn sein, irgendwie da nicht so ein Quickie zu schieben, sondern in so eine Wildfremde auf so einer WG-Party, wo du dir ja auch ausrechnen kannst, ja, dass da demnächst irgendwer mal kommt und klopft, mit so einer, wir baden, als ob du das, wie weißt du, so wie meine Frau, ich föhne mir die Haare, so, ja, wo du denkst, ach so, ja, Entschuldigung, dass ich störe, so auf der Wildfremde.
Wir baden, wie kommt man denn da drauf?
Also den Grundgedanken verstehe ich, aber diese Situation, das finde ich, ist schon sehr dreist. Da muss man sich schon, muss man sich schon sehr wohlfühlen beim Gastgeber in der Wohnung.
Oder wirklich sehr besoffen sein.
Ja, ja.
Das stimmt.
Ich weiß jetzt gar nicht, was, wir waren eigentlich Fuck vor Clubs.
Ja.
Ich wollte sagen, die anderen Konzertgäste. Hatten wir schon mal die nervigen Konzertgänger-Typen.
Ja.
Aber entweder man findet die Band geil und der Typ nervt, der die ganze Zeit quatscht. Oder man findet die Band scheiße und will mit seinem Kumpel quatschen, den man ein Jahr nicht gesehen hat. Und es nervt einen, dass der Hardcore-Fan sagt, ja, das ist ja ein Konzert und kein
Kaffee.
Genau. So, also deswegen, ja. Also
die anderen.
Genau. Die gehören natürlich dazu, aber sie nerven manchmal.
Ich finde, es ist ja auch ganz oft so, dass du so ein Konzert siehst und danach ist dann der DJ wieder dran. Und ich hasse DJs in Clubs, weil DJs in Clubs denken immer, sie sind die absoluten Könige der Welt. So, das sind so Leute, wenn du die normal auf der Straße triffst, die guckst du nicht zweimal an. Die haben wirklich, die backen ganz kleine Brötchen, aber die haben dann ihre 3 Stunden und da lassen die dann alles raus. Ja, wenn ihre Freundin, wenn sie denn eine haben, nicht mit ihnen gebumst hat den Abend vorher, dann, das sind solche Arschlöcher teilweise. Wenn du kommst dahin, fragst ganz freundlich normal nach einem Song und wir beide wissen auch, man hasst natürlich auch ab und an die Leute, die immer zugekommen sind, spiel mal das passt jetzt voll gut. So. Aber es gibt ja auch die Situation, wo du wirklich einen Song hast, der wirklich gut passt, zu dem Club, zu dem, was gerade läuft, zu der Band, die dort vorher gespielt hat. Und er spielt ihn einfach nur nicht, weil er scheiße ist und sein eigenes Set da durchballern will, was teilweise gar nicht passt. Ne, wenn du da einen DJ hast, wo du gemerkt hast, okay, der hat überhaupt keinen Bezug zu der Band, die vorher gespielt hat, spielt da ein Set, was überhaupt nicht passt, die Crowd geht auch gar nicht mit ab, es wird nicht getanzt und du gehst dann mal hin und sagst, ey, Dude, gerade, weiß ich nicht, haben hier irgendwie Airborne gespielt, jetzt probier's doch mal mit AC/DC und lass doch mal deinen ganzen Dance-Scheiß hier weg, weil es ist absolut nicht die Crowd, kannst du vergessen.
Nee.
Ne? Die bratzen ihren Scheiß durch und fühlen sich wie die Könige der Welt und das kann ich gar nicht leiden.
Das Schlimmste finde ich, ich habe das mal erlebt, bei einer Abschlussklasse, wo die Leute der Abschlussklasse zum DJ gesagt haben, das ist unser Song, kannst du den nochmal spielen?
Wow. Nee.
Mach ich nicht. Wo du denkst, Alter, was bist du für ein Wichser, Alter? Das ist halt irgendwie 13. Klasse oder was weiß ich, oder Studiengang. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Ja, nee, mach ich nicht. So,
das passt gerade nicht in mein Set.
Genau, den spiele ich nicht. Und du wusstest so, es war halt auch so, eigentlich waren auch nur noch wirklich die Leute in dem Club, so, ne, die ja, jetzt da ihren großen gemeinsamen
Abend. Das ist auch so dumm. Du kannst doch dann einfach, wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein Wunsch von mindestens 20 Leuten und hier sind noch 40. Ja, dann hast du schon mal die Hälfte des Saals auf deiner Seite, du kannst mit denen voll Party machen und dann irgendwie so eigensinnig zu sein, einfach unnötig.
Total.
So.
Du hattest beim letzten Mal gesagt, wir sollen noch überlegen, wie wir die Folge nennen, das sollen wir jetzt machen.
Das stimmt. Rockstätten. Oder wir machen Clubs versus Stadion.
Ja.
Das Duell.
Das große Duell?
Ja, das große ist immer gut.
Das große Duell.
Viel geklickt. Das große Duell Stadion versus Clubs.
Stadion oder Club?
Ja.
Machen wir.
So machen wir das. Das war Folge 71. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Wünschen euch ein paar schöne Tage und bis bald.
Tschüss.